Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Demenz, unser heutiges Thema. Der Begriff stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie weg vom Geist, was natürlich heißt einfach ohne Geist. Was passiert, wenn die Gedächtnisleistung nachlässt, nicht mehr richtig funktioniert? Jeder kennt es ja, hier mal was verlegt, da einen Termin verschusselt. Aber ist das nur Vergesslichkeit oder ist es Demenz? Und was ist dann Alzheimer? In welchem Alter beginnt die Demenzerkrankung? Was gibt es Neues in der Diagnostik? Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan und wir wissen alle, dass eine gute Diagnostik auch bessere Behandlungsmöglichkeiten nach sich zieht. Vieles, was es zu besprechen gibt, und dafür begrüße ich ganz herzlich unseren Experten, Professor Dr. Thomas Duning. Erst war er für Neurologie, Intensivmedizin und Geriatrie und leitet die Klinik für Neurologie am Klinikum Bremen-Ost. Sein wissenschaftlicher und klinischer Schwerpunkt liegt neben der Akutneurologie in der Behandlung und Diagnostik neurodegenerativer Erkrankungen, insbesondere den Demenzerkrankungen. Lieber Thomas, ich freue mich, dass du da bist.
Liebe Silvia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir werden ja alle immer älter und fürchten mit zunehmendem Alter die Demenzerkrankungen. Und dies wohl zu Recht, wenn man Berechnungen Glauben schenken möchte, die besagen, dass im Jahr 2050 weltweit ca. 150 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sein werden. Abstrakte Zahlen, sie verlangen nach mehr Informationen. Lieber Thomas, was genau ist denn jetzt Demenz? Was ist Alzheimer?
Ja, super, dass du das so fragst. Demenz und Alzheimer sind nicht das Gleiche. Und jetzt möchte ich erstmal die Ärzte schockieren, die zuhören. Demenz ist keine Krankheit. Das müssen alle unbedingt mitnehmen heute. Demenz heißt nur alltagsrelevante kognitive Einschränkungen. So ist es definiert. Und da muss man Minimum an Diagnostik betreiben, um rauszukriegen, was der Grund dafür ist. Meistens sind es Gehirnerkrankungen. Der häufigste Grund ist die Alzheimer-Pathologie, aber es ist nur ein Grund. Es gibt auch Durchblutungsstörungen, also vaskuläre Demenzen. Es gibt die Parkinson-Demenz, die Lewy-Körper-Demenz, die Frontotemporale. Die werden auch anders behandelt. Also bitte merken Sie sich, Demenz ist keine Krankheit. Demenz ist ein Symptomkomplex, keine Krankheit. Und wenn Sie das haben, alltagsrelevante kognitive Einschränkungen, dann braucht man Diagnostik, um rauszukriegen, was der Grund ist, welche Gehirnerkrankung vorliegt.
Jetzt hast du gesagt, alltagsrelevante kognitive Einschränkungen. Wir haben auch sehr viele Patienten oder andere Interessierte, die zuhören. Vielleicht erklärst du mal, was man darunter versteht.
Naja, es ist vom Alltag abhängig. Es ist natürlich so, aber irgendwann kriegt man den Alltag allein nicht mehr gesteppt. Und dazu gehört nicht allein die Gedächtnisleistungsstörung. Eine Gedächtnisstörung ist typisch für die Alzheimer-Demenz. Das ist eins der Kernsymptome, auch eins der frühesten Symptome. Aber bei den anderen Demenzformen ist das Gedächtnis bis zum Schluss häufig recht gut erhalten. Wichtig ist alltagsrelevante Einschränkungen, die die Kognition betreffen. Und Alltag ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich glaube schon, wenn man die alltäglichen Tätigkeiten nicht mehr alleine verrichtet bekommt, dann ist man dement.
Und jetzt hast du gesagt, es gibt sehr viele verschiedene Demenzerkrankungen. Und ich hatte ja schon so eine Zahl erwähnt, 2050 sollen 150 Millionen Menschen an Demenz erkrankt sein. Wie sieht es denn aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man betroffen ist?
Sehr gute Frage. Das ist tatsächlich so, aktuell gibt es 1,8 Millionen Demenzerkrankte in Deutschland. Und ich frage dann immer ganz spontan oder auch provokant, stimmt die Zahl oder was denken Sie? Ist das eher unterschätzt oder überschätzt? Und die meisten sagen zu Recht, es ist unterschätzt. Das liegt daran, dass die frühen Demenzformen häufig nicht erkannt werden. Die Leute gehen eigentlich zu spät los mit ihren kognitiven Einschränkungen. Und wir kommen ja aus Bremen und um uns herum ist das niedersächsische Outback. Das ist böse, aber so sagen die Bremer mit ihrem Stolz. Und wenn sie dann in Niedersachsen auf dem Land oder auf dem Hof sind und sind 80 und werden dann tüdelig, dann ist das halt das Alter. Und da geht auch niemand mit zum Arzt. Der nächste Neurologe ist 80 Kilometer entfernt. Man wartet ein Jahr auf einen Termin. Das passiert nicht. Und dann sagt man das Alter. Aber es ist ungerecht, weil das Alter selber begründet nie Symptome oder eine Erkrankung, sondern mit dem Alter steigt natürlich das Risiko, bestimmte Krankheiten, spezifische Krankheiten zu bekommen. Und die sollte man dann auch diagnostizieren, benennen und dann kann man sie auch therapieren.
Und da hast du ein paar ganz wichtige Sachen gesagt. Das erste ist natürlich, klar, Vergesslichkeit. Jeder verschusselt mal irgendwas oder ist, wie du sagtest, tüdelig. Aber ist das denn direkt eine Demenzerkrankung oder wann sollte man zum Arzt gehen?
Ja, wann, ab wann wird das pathologisch, wann mache ich mir Sorgen? Das ist tatsächlich so, die Alltagsrelevanz ist ja, dann ist die Krankheit schon da und sicher nicht mehr zu verbergen. Die Krankheit geht aber irgendwann los, das ist ja ein fließender Übergang. Und die Alzheimer-Erkrankung, das ist ja die häufigste Demenz, genau, da ist es so, dass die Gedächtnisleistung eingeschränkt ist. Und ich sage immer den Patienten, sind sie vergesslich? Oder frag die immer, sagen alle ja, aber meine Frau sagt mir das auch immer, ich bin vergesslich. Bring mal einen Müll raus, oh, habe ich vergessen. Genau, ich gehe in den Keller, was wollte ich hier, gehe wieder hoch, da fällt es mir wieder ein. Eine Vergesslichkeit ist normal, das hat jeder von uns. Das ist so, aber wenn Sie von Abrufhilfe nicht mehr profitieren, so heißt das auf schlau, so sagen das die Neuropsychologen, dann ist es eigentlich eine pathologische Vergesslichkeit. Abrufhilfe heißt, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau, meine Frau sagt zu mir, Mensch, wir sind doch heute bei Müllers zum Grillen verabredet. Echt, bei Müller heute? Ja, wir haben uns vorgestern vorm Lidl, vorm Supermarkt mit Meyers getroffen. Und da kam Müllers dazu, wir haben uns über den Urlaub unterhalten und dann haben wir den Termin gemacht. Und ich kriege das überhaupt nicht zurückgeholt. Das ist dann weg. Dann ist das kein Profit von Abrufhilfe, dann ist es eine pathologische Vergesslichkeit. Ich mache das immer so, wenn ich ausführen darf, wenn ich die Patienten untersuche, ich nenne immer drei Begriffe. Das mache ich immer gleich. Ein Objekt, ein Lebewesen, ein abstrakter Begriff. Haus, Katze, Vertrauen. Müssen die mir laut nachsprechen, sage ich, bitte merken. Und dann am Ende meiner Untersuchung frage ich, ich hatte Ihnen Begriffe genannt, wie viele? Bei der Alzheimer-Erkrankung können Sie sich nicht an die Anzahl erinnern. Das ist typisch. Wenn die Patienten sagen, drei Begriffe, aber ich weiß keinen einzigen mehr, dann weiß ich nicht, ob es krank ist oder nicht. Dann sage ich, das eine war ein Tier und dann muss die Katze kommen. Wenn die Katze dann nicht kommt, ist es kein Profit von Abrufhilfe und dann ist es eine krankhafte Vergesslichkeit. Dann sollte man weiter untersuchen.
Okay, also ja, also könnte man fast sagen, Vergesslichkeit ist etwas, was man wieder zurückholen kann. Also wenn man dann entsprechende Hinweise bekommt, erinnert man sich wieder. Kann man es vielleicht so umschreiben?
Das macht das normale oder gesunde Gehirn, ja.
Ja, aber bei der Alzheimer-Erkrankung ist es ja nun anders, ne?
Das ist krank, genau.
Da kommt es nicht mehr zurück.
Richtig, da profitierst du nicht von der Abrufhilfe, genau.
Jetzt, du hattest ja schon gesagt, im Alter wird es dann häufiger. Ist es denn wirklich nur eine Erkrankung des Alters?
Ja, in der Regel ja. Das ist der Hauptrisikofaktor, ist das Alter. Und wenn ich in die Zuhörerschaft frage, ich frage immer ganz provokant, was denken Sie, wie viel der Zuhörer wird dement mit der normalen Lebenserwartung, die es aktuell gibt? Und da muss man ja immer trennen zwischen Männern und Frauen. Männer sind immer kränker mit allem. Herzinfarkt, Krebs. Dann frage ich mal die gesünderen Frauen, die zuhören. Wie viel von den gesünderen Frauen wird dement? Wie viel Prozent? Etwa 13-14% kriegen einen Herzinfarkt. Das ist schon eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Und es sind bei den Frauen tatsächlich 50%. Jede zweite wird dement. Und damit meine ich nicht ein bisschen tüdelig, sondern sie werden im Alltag auf Hilfe Dritter angewiesen sein. Sie kommen allein nicht mehr zurecht. Das ist jede zweite Frau. Das liegt daran, bei den Männern ist es nur jeder dritte Mann. Das liegt daran, dass die Frauen älter werden. Und das ist der Hauptrisikofaktor ist das Alter. Und das Alter bedingt, dass das Risiko steigt. Wenn man sich die Menschen anguckt, die unter 65 Jahren eine Demenz bekommen, dann ist das eine Rarität. Das kommt vor, ist aber sehr, sehr selten. Das sind unter 1% der Demenzformen, die wir bei uns kennen.
Okay, jetzt hast du mich so ein bisschen geschockt als Frau, aber naja, ich habe ja vielleicht noch ein bisschen Zeit mit dem Alter. Das dauert ja vielleicht dann noch ein bisschen, bis die Demenz wirklich kommt. Aber wenn man jetzt mal den Verdacht hat, es ist eine Demenz, welche Untersuchungen sollten dann durchgeführt werden? Was ist sinnvoll? Ja, was kann man vielleicht auch beobachten und dem Arzt mitteilen? Ich erlebe ja immer wieder, dass die Patienten gerade am Anfang ihrer Demenz nicht so gerne zum Arzt gehen und das auch ganz gerne verleugnen. Was die erzählen, stimmt alles gar nicht und ich kann das alles noch. Und ist nicht so bei mir.
Ja, du hast recht, das Bagatellisieren. Aber ehrlich gesagt, bei der Alzheimer-Erkrankung ist das so, jeder leicht Betroffene oder beginnend Alzheimer-Erkrankte merkt die Symptome. Es ist nie so, dass es nicht gemerkt wird oder nicht wahrgenommen wird. Wenn die Patienten schwerer krank sind mit der Erkrankung, dann ist es häufig so, dann können die nicht mehr differenzieren. Mensch, was ist jetzt Krankheit und was ist echt? Dann ist es so, dass die fassadär werden oder überspielend. Aber zu Beginn der Erkrankung eigentlich nicht. Wenn man dann nicht möchte, dass was auffällt, dann ist das die eigene Persönlichkeit, die mitgebracht wird. Das ist besonders bei Männern typisch, die ja nicht wollen, dass Krankheit entdeckt oder vorhanden ist. Das ist schon so. Du hast nach der Diagnostik gefragt, das ist eine wichtige Frage. Es gibt ja eine sehr, sehr gute Leitlinie Demenzerkrankung, die haben wir gerade neu verfasst oder geschrieben. Und da steht drin, wenn man alltagsrelevante kognitive Einschränkungen hat, dann braucht man ein Minimum an Diagnostik. Dazu gehört einmal Blutwerte, die man untersucht, weil es gibt auch Schilddrüsen, Leber- oder Nierenkrankheiten, die das Gehirn so durcheinander bringen, dass sie eine Demenz imitieren. Das ist Pflicht. Da steht in der Leitlinie, ist ein Basispanel, das kann der Hausarzt leicht bestimmen. Dann gehört immer dazu ein Bild vom Kopf. Und Bild vom Kopf, damit meine ich diese Röhrenuntersuchung, also eine Schnittbildgebung, CT oder MRT. Wir präferieren immer das MRT, weil das viel genauer ist. Das dient dazu, behandelbare Ursachen, gut behandelbare Ursachen auszuschließen. Es gibt ja Entzündungen oder auch Schlaganfälle oder auch andere Erkrankungen des Gehirns, die gut behandelbar sind und die eine Alzheimer-Erkrankung imitieren können. Die kann auch der Fachmann nicht unterscheiden. Also die Blutuntersuchung und die Bildgebung vom Kopf ist Pflicht. Das muss man machen. Dann, was man auch machen muss, ist einmal eine kurze kognitive Testung. Das heißt, eine Testung von Gedächtnis, Sprache, Aufmerksamkeit. Das kann ein Kurztest sein. Aber wenn meine Kollegen sagen, Mensch, ich habe ja jemanden, der ist dement, und man fragt ihn, wie schwer? Ja, so mittel. Das ist ja meist so ein Bauchgefühl, das reicht nicht aus. Man muss einmal eine Punktzahl haben, also einmal das richtig quantifizieren und bewerten. Das ist Pflicht. Die drei Sachen sind Pflicht. Bei der Alzheimer-Krankheit ist es mittlerweile auch Pflicht, die Biomarker zu bestimmen. Biomarker gibt es, also man kann die Alzheimer-Ablagerung sehr, sehr gut nachweisen mittlerweile. Und das muss man durchführen. Das ist nicht wenig invasiv. Also man muss die Leute dafür in den Rücken pieksen. Man kann das nur in dem Gehirnwasser, in der Liquordiagnostik machen. Das ist aber auch gerade bei den leichten Alzheimer-Formen oder bei der beginnenden Erkrankung verpflichtend, um rauszukriegen, ist das, was ich sehe, tatsächlich eine beginnende Alzheimer-Krankheit oder ist das nicht so? Das ist aber sinnvoll, weil man dann Medikamente zur Verfügung hat und auch die Prognose stellen kann.
Okay, also, jetzt hast du von Tests erzählt, bei denen man Punktzahlen erreichen muss. Kannst du das ein bisschen näher ausführen?
Es gibt ja eine ausführliche Testung, da wird die Sprache, die Aufmerksamkeit, das Planen von Handlungen, die Gedächtnisleistung, die Visuokonstruktion, das heißt, wie kann ich visuelle, räumliche Sachen, die ich sehe, umsetzen, mitzeichnen, das wird überprüft. Das ist meist sehr aufwendig, macht ein Neuropsychologe, dauert 2,5 Stunden. Man kann das im Klinikalltag aber auch mit einem Kurztest machen. Da gibt es Kurztests, hat man zur Verfügung, der sogenannte Mini-Mental Status-Test oder noch schöner oder besser, der sogenannte MoCA-Test, Montreal Cognitive Assessment. Diese Tests dauern in geübter Hand eine Viertelstunde und man hat einen Punktwert und man untersucht einmal, was können die Patienten, was können die nicht mehr. Da sind ebenfalls Gedächtnistestungen da drin oder dabei. Man muss eine visuell-räumliche Vorstellung haben, man muss etwas zeichnen, wieder abzeichnen, wird verschiedene Sachen gefragt. Und dann habe ich einen Punktwert und kann beurteilen, Mensch, wie schwer ist denn die kognitive Einschränkung oder ist die überhaupt da?
Ja, du hattest jetzt noch die Biomarker erwähnt. Kannst du das ein bisschen näher ausführen, was das genau ist?
Die Biomarker hat Alois Alzheimer schon gefunden. Der hat ja seine erste Patientin beschrieben, das Gehirn nach dem Ableben in Scheiben geschnitten und gefärbt. Und der hat das sogenannte senile Plaques genannt. Ablagerungen im Gehirn, die andere nicht hatten. Heute wissen wir, dass das Proteine sind, die giftig sind und machen, dass sich Nervenzellen zurückziehen. Das sogenannte Amyloid. Und dieses Amyloid kann man messen in der Nervenwasseruntersuchung. Gleichzeitig noch andere Proteine, das Tau-Protein, und die kann man in Kombination verwenden. Dann kann man relativ genau sagen, hat jemand die Alzheimer-Pathologie als Grund oder nicht. Wenn jetzt jemand kognitive Störungen hat, mit Gedächtnisleistungen, die sind an der Grenze zur Alltagsrelevanz, dann mache ich die Liquordiagnostik und die Alzheimer-Biomarker sind unauffällig. Dann ist das nicht die Alzheimer-Krankheit. Das kann ich sehr, sehr gut sagen. Deswegen machen wir da die Biomarker. Die Liquordiagnostik wurde früher immer stationär gemacht im Krankenhaus. Mittlerweile ist das aber auch oder geht auch ambulant oder tagesklinisch. Das ist ja teilstationär, also ohne Übernachtung.
Das ist ja schon mal ganz gut. Was kann man denn eigentlich selbst was tun, um die Demenz zu verhindern?
Das ist eine sehr gute Frage. Die Amyloid- oder Alzheimer-Pathologie, diese Ablagerung, findet man mittlerweile bei jedem Gehirn, was 50 Jahre ist. Was man daraus macht, hängt davon ab, ob man sich die Kompensationsreserve erhält. Es gibt gute Studien, die zeigen, man kann 100 Jahre werden oder drüber mit der Alzheimer-Pathologie im Kopf, ohne dass man Symptome bekommt. Aber wenn man das Gehirn noch mit anderen Defekten stört, verhindert, dass es kompensieren kann, dann tritt die Krankheit zutage. Und andere Defekte sind zum Beispiel Durchblutungsstörungen. Es gibt aber auch Traumata, also Stürze oder Unfälle, die auftreten, aber auch Entzündungserkrankungen des Gehirns. Wenn man sich anschaut, was man verhindern kann, dann sind das vor allen Dingen die Durchblutungsstörungen. Das ist zwar langweilig, aber das heißt, alles, was Schlaganfall und Herzinfarkt verhindert, das verhindert auch eine Demenzerkrankung. Mittlerweile weiß man, dass wenn man schwerhörig ist und das nicht therapiert, dass das auch dazu führt, dass die Kognition schlechter wird, Demenz provoziert. Das gleiche gilt für Sehstörungen, die man verhindern sollte. Und diese Mikrotraumata, also diese immer wiederkehrenden Stürze zum Beispiel. Ich plädiere immer dafür, dass man Radfahren sollte mit Helm, man sollte Auffahrunfälle vermeiden, aber auch einige Sportarten provozieren das. Also ich glaube, der Boxsport ist nicht dazu geeignet, ohne Alzheimer-Erkrankung sehr, sehr alt zu werden. Das sollte man nicht machen oder vermeiden.
Also dann gehört alles so dazu, auch mit Bluthochdruck, was eben so Schlaganfall oder Herzinfarkt auslösen kann. Auch Übergewicht, denke ich, ist sicher auch ein Thema, oder?
Übergewicht tatsächlich nicht. Das hat es nicht geschafft, genau in die. Und da wäre ich gelassen. Also ein Bäuchlein macht nicht automatisch dement. Die Hauptrisikofaktoren sind der Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit, die schlecht eingestellt ist, das Rauchen und die Blutfette, die zu hoch sind. Das sind die Hauptrisikofaktoren, die man in den Griff halten sollte. Und man sagt, man stellt die Weiche so mit Anfang der 50er Jahre. Dann ist das wichtig und das macht, dass man gesund alt wird, wenn man die handelsübliche Lebenserwartung erreichen will.
Jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn, sag ich mal, jetzt Eltern, Großeltern, Geschwister dement geworden sind, ist das ein Hinweis, dass man ein erhöhtes Risiko hat?
Prinzipiell würde ich sagen, nein. Diese Erkrankung ist in der Regel keine Erberkrankung, weil die Demenzerkrankung hat man immer in der Familie. Die ist einfach so enorm häufig, genau wie Herzinfarkt und Schlaganfall eigentlich keine Erbkrankheiten sind, sondern die sind einfach häufig, wenn man älter wird. Nur wenn du Verwandte ersten Grades hast, die vor dem 65. Lebensjahr erkranken, also sehr früh, was ungewöhnlich ist, dann besteht das Risiko einer genetischen Veranlagung oder Disposition. Und dann könnte man sich dahingehend noch untersuchen lassen. Man untersucht eigentlich dann die betroffenen Personen auf Gendefekte, nicht die unbetroffenen Personen. Das ist etwas schwieriger und da braucht man eine genetische Beratung.
Jetzt muss ich nochmal nachfragen, die Biomarker, könnte man die dann, sage ich jetzt mal, ab dem 50. Lebensjahr bestimmen oder ab wann kann man die bestimmen, wenn man es, sage ich mal, vorher wissen möchte, ob man vielleicht dazu neigt oder nicht?
Silvia, das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, es gibt gute Studien, die zeigen, dass wenn man mit den Anfang, Mitte 50 Jahren die Biomarker bestimmt, dann kann man voraussagen, ob man erkrankt oder nicht, wenn man die normale Lebenserwartung erfüllt. Das ist die Frage, ob das ethisch ist. Man kann nicht voraussagen, wann man erkrankt und wie schwer. Und aktuell hat man auch keine Therapie zur Verfügung. Deswegen wird es aktuell natürlich nicht durchgeführt. Man könnte aber schon sagen, Mensch, die Alzheimer-Pathologie ist bei dem Patienten oder bei dem Menschen vorhanden. Das Risiko ist nicht gering. Das gelingt auch heute schon. Wird aber nicht gemacht, weil es, wie gesagt, keine therapeutische Konsequenz hat.
Ja, und dann ist es sicher auch besser, wenn man es nicht macht, weil kann ja auch was mit einem anstellen. Und du hast ja gesagt, wenn nicht zusätzliche Traumen dazukommen, dann kann es ja sein, dass die Krankheit gar nicht ausbricht. Und das wäre natürlich für viele auch wieder ein fatales Zeichen, wenn sie das vorher wüssten. Ja, es ist sehr interessant, was es da alles jetzt gibt und was man alles machen kann. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben darüber gesprochen, dass Demenz eigentlich keine Erkrankung ist, keine Krankheit, sondern es geht um eine Einschränkung der Gedächtnisleistung, aber um alles, was alltagsrelevant ist, dass das nicht mehr richtig funktioniert. Die häufigste Form der Demenz ist der Alzheimer. Da beginnt das aber mit einer Gedächtnis, mit einem Gedächtnisverlust. Es gibt derzeit ungefähr 1,8 Millionen Demenzkranke in Deutschland. Die Zahl ist eher zu niedrig, da viele nicht erkannt sind oder das einfach heißt, auch die sind alt, die sind tüdelig. Da hat man das einfach, diese Vergesslichkeit. Ja, und die Vergesslichkeit, jeder vergisst ja mal was, aber bei der Vergesslichkeit ist es eben so, dass man das wieder zurückholen kann. Das heißt, wenn jemand jetzt vergessen hat, warum er eigentlich in den Keller gegangen ist, wenn er dann hochkommt und kurz drüber nachdenkt, fällt es ihm wieder ein und er geht wieder runter. Bei der Alzheimer-Erkrankung jedoch ist es so, das wird nicht mehr wiederkommen. Die wissen dann nicht mehr und können auch so die alltäglichen Verrichtungen nicht mehr ohne Hilfe ausführen. Wichtig ist, dass man dann möglichst schnell in die Diagnostik geht. Dann ist es entscheidend, Blutwerte zu bestimmen, Schilddrüse, Leber und die Nierenwerte. Da auch hier Erkrankungen ausgelöst werden können, die als Demenz imponieren, sodass man denkt, es ist eine Demenz, aber dann ist es gar keine. Und das lässt sich natürlich gut behandeln, wenn das an so einer Geschichte liegt. Dann sollte unbedingt ein CT oder MRT gemacht werden, um Entzündungen, eventuell auch Schlaganfälle oder Ähnliches auszuschließen, die auch mal Demenz imponieren könnten. Es gibt aber natürlich auch noch andere Sachen, nämlich die Testungen. Die sind dann eigentlich das Wichtigste, wenn man wirklich den Verdacht auf einen Alzheimer hat. Da gibt es einmal sehr ausführliche Tests, die Neuropsychologen machen. Die dauern ungefähr 2,5 Stunden. Aber dann gibt es auch kurze Tests, die Neurologe direkt machen kann oder auch zum Teil machen es die Hausärzte, die dann einfach nur 15 Minuten dauert. Wenn man dann wirklich den Verdacht hat, es ist ein Alzheimer, vor allen Dingen, wenn es in der Frühphase ist, dann kann man die sogenannten Biomarker bestimmen. Die werden im Hirnwasser bestimmt und das kann man mittlerweile auch ambulant machen. Bei dieser Bestimmung, bei diesen Bestimmung von den Biomarkern, weist man Proteine nach, die eben im Hirn häufiger auftreten, die im Hirn auftreten bei Alzheimer vor allen Dingen. Und diese Proteine sind für die Nervenzellen sozusagen giftig. Das sind die Amyloide und die Tau-Proteine und die kann man dann nachweisen. Und dann, wenn man diese Proteine nachgewiesen hat, dann muss man an Alzheimer denken. Es gibt ein paar Risikofaktoren. Das wären natürlich immer wiederkehrende Unfälle, aber auch kleine Traumen, wie sie zum Beispiel beim Boxen entstehen. Entzündungen im Gehirn, Durchblutungsstörungen, wie auch beim Schlaganfall oder beim Herzinfarkt vorkommen, aber auch Sachen wie Schwerhörigkeit, Sehstörungen, all das sind wichtige Indikatoren und spätestens mit 50 sollte man anfangen und sollte gucken, dass der Blutdruck gut eingestellt ist, dass die Fettwerte in Ordnung sind und dass man sich möglichst gesund auch mal ernährt und vielleicht auch beim Rauchen aufhört, ein bisschen Sport macht, seinen Diabetes gut einstellen lässt und auch den Blutdruck. Ja, lieber Thomas, ganz schön vielen herzlichen Dank erstmal dafür.
Da nicht für, habe ich gern gemacht.
Ja, wir haben jetzt erstmal ein Update bekommen für die Diagnostik der Demenzerkrankungen. Aber welche Konsequenzen sich daraus ergeben für die Behandlung, was können wir da in Zukunft vielleicht auch erwarten, darüber spreche ich mit Professor Duni im nächsten Podcast. Deshalb für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.